Und heute wollen wir uns etwas mit der göttlichen Gehirnwäsche beschäftigen. Nicht nur, dass das Herz gereinigt werden muss, sondern dein Gehirn muss gereinigt werden. Nicht nur das Herz. Was nützt es, wenn du das Herz hast, aber dein Gehirn arbeitet falsch? Gestern hatten wir das Thema Zurückweisung oder Ablehnung. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, es gibt positive Zurückweisung, die müssen wir zurückweisen. Ich will das Negative nicht haben. Ich will Pessimismus nicht haben. Ich will das ganze Genörgel, die ganze Kritik, ich will das ganze Schwarzsehen nicht haben. Ich möchte abstellen und ich möchte bunt sehen und nicht schwarz sehen. Ich möchte Leben sehen und nicht Tod. Ich möchte Herrlichkeit sehen und nicht Vergänglichkeit. Also Gedankenreinigung. Ganz arg wichtig. Und da sitzt noch so viel Sauerteig in unseren Köpfen drin, das gärt. Und wir wundern uns, warum unser Leben so durchsäuert ist, so faul und so ungenießbar. Es gibt eine nötige Zurückweisung, die nötig ist. Nein, Schluss damit. Und dann gibt es, dass wir zurückgewiesen worden sind. Und wie geht man damit um? Diese Gedanken, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und daher kommen die ganzen Minderwertigkeitskomplexe. Aber das habe ich gestern behandelt. Heute gehen wir ein Stückchen weiter. Erlöst von falschen Gedankengängen. Jesus hat uns nicht nur von der Sünde erlöst. Und Sünde ist sowieso die Frage, was ist Sünde? Sünde ist Rebellion. Immer Widerspruch. Das, was Gott uns geben möchte, sagt uns der Teufel leise ins Ohr, das ist nichts für dich. Das wirst du nie schaffen, das wirst du nie erreichen, das ist unmöglich und so weiter. Und dann sagen wir, was wir hier im linken Ohr hören, und das sagen wir dann und proklamieren und sagen, nein, das ist nichts für mich, das schaffe ich nicht, das gilt nicht für mich, das gilt für die Apostel damals vor 2000 Jahren. Denen galt es, das galt für Israel, das galt für Adam und Eva, aber das gilt nicht für mich. Gott, wenn Gott zu dir etwas sagt, gilt für dich, für mich, für uns heute. Egal, wem er das gesagt hat. Und wenn er einem Menschen was gesagt hat, das gilt allen Menschen. Wenn er einem Menschen was gegeben hat, hat er allen Menschen was gegeben. Wenn er für einen Menschen was getan hat, hat er für alle Menschen getan. Also, ich lasse mich da nicht irgendwie ausklammern, aber der Teufel sagt, das ist nichts für dich. Und daher kommen die ganzen Minderwertigkeitsgedanken. Erlösung. Von Sünde, also Klammer Rebellion, Rebellion gegen die Angebote Gottes. Erlösung von falschen Reaktionen. Meine Reaktion macht aus, was ich bin, wie ich reagiere. Nicht, was auf mich zukommt, sondern wie ich reagiere. Oh, Hilfe, schrecklich, furchtbar, mag ich nicht, kann ich nicht. Die Reaktion ist es. Wie reagierst du, wenn Probleme auf dich zukommen? So viele Menschen, die haben eine pessimistische Haltung den Problemen gegenüber. Weglaufen, rennen, so schnell wie möglich, weg. Oder wegbeten, oder wegheilen, oder was weiß ich, was alles. Weißt du, was David sagt einmal über seine Probleme? Ich will die Probleme, die Riesen, wie Brot fressen. Ich will die Riesen, die Probleme, wie Brot fressen. Ich will sie aufessen. Und wenn du aufgegessen hast und gut zerkaut hast, haben sie keine Wirkung mehr auf dein Leben. Wenn du sie zermalmt hast, deine Probleme müssen zermalmt werden. Nicht. Und das ist, was viele Christen machen. Die sind gelernt schon vom Kindesbeinen an weglaufen. Das liegt in uns. Aus der Steinzeit noch. Als man in Höhlen noch hauste. Wenn mal irgendetwas kam, ein Riese kam, ein Bär kam oder ein wildes Tier kam, etwas Ungewohntes kam, schnell rennen. Und das steckt in uns drin. Und Gott will von der Steinzeit erlösen. Dass wir Problemen weglaufen. Oder dann um uns schlagen. Oder schreien. Wir sollen die Probleme wie Brot fressen, das ist biblisch. Da darfst du mal fressen. Und zwar ganz massiv. Dein Maul aufreißen und sagen, komm her, du wirst Kleinholz gemacht. Erlösung von falschen Informationen. Wir sind so falsch gelehrt, so falsch gewickelt, so falsch angewiesen. Wir haben so viel falsche Informationen. Gott will uns von diesen falschen Informationen erlösen. Wir denken nicht, was Gott denkt. Sondern was die Menschen, was die Gesellschaft denkt. Auch Erlösung von falscher Bibelauslegung. Der Teufel predigt auch aus der Bibel. Verwendet auch Bibelstellen. Und kommt sogar zu Jesus und sagt, guck mal, so und so. Und du musst lernen, zurückweisen. Nein, das ist nicht so. Sondern das, was der Geist dir sagt, was der Heilige Geist dich lehrt, was Gott dir aufgeschlossen hat, was Gott zu dir gesagt hat, das darfst du weitersagen. Und nicht, was der Teufel dir erzählt. Auch wenn er sagt, es steht geschrieben, guck mal her, es steht geschrieben, Judas ging hin und erhängte sich. Das muss noch lang nicht tun, was Judas getan hat. Das sind Beispiele, wenn Menschen nicht auf Gott gehört haben, wenn sie Gott nicht gefolgt haben, was sie getan haben, Aber das sind noch so viele andere Beispiele, wo Menschen auf Gott gehört haben und doch getan haben, was Gott wollte, dass getan wird. Gott will dich erlösen von verlogenen Menschen. Nächsten Sonntag werde ich über das Böse sprechen. Und wir beten im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von verlogenen Menschen. Erlöse uns von Täuschungen. Und wir haben uns selbst schon unser eigenes Bild zurechtgemacht, so ein Herrgottsbild zusammengezimmert. Erlösung von Lügen. Wir wachsen in einem verlogenen System auf. Wenn du die Nachrichten hörst, weißt du gar nicht mehr, wem du glauben sollst. Sollst du CNN glauben, sollst du ARD oder CDF glauben oder sollst du niemand mehr glauben? Wahrscheinlich solltest du niemand mehr glauben. Wär's besser, wenn du niemand mehr glaubst. Also und einfach selber hinfährst und anguckst und fotografierst und feststellst, wie es war. Aber du kannst es nicht überall sein. Und da werden Bilder präsentiert und man kann das alles so zusammenschnipseln. Verlogene Organisationen umgeben uns und wir merken manchmal nicht, dass wir im falschen Zug sitzen. Weißt du, wenn man im Flugzeug sitzt, man merkt den Außendruck nicht, man merkt die Außentemperatur nicht, man merkt nicht, wie es draußen ist. Man hat so Druckausgleich im Flugzeug, Temperaturausgleich, man merkt es nicht. Und manche sitzen in einer Sekte und merken das nicht, dass sie in einer Sekte sitzen oder in einer Irrlehre. Sie glauben, wir sind in Ordnung und die anderen sind draußen falsch. Und das ist die große Gefahr von Menschen, die falsch orientiert sind. Die anderen sind falsch, aber wir, alles in Ordnung. Und merken nicht, dass man auf dem Holzweg ist. Man kann in einer toten Kirche sein, Mitglied einer Kirche sein, einer Weltorganisation sein sogar, einen Papst über den Kopf haben oder einen Bischof oder sonst was und merkt man nicht, dass man tot ist, dass alles nicht stimmt, dass alles nur Bluff ist. Man kann in einer Religion sein, und merkt man nicht, wo diese Religion eines Tages endet oder wo es hinführt? Dass man glaubt, man ist richtig, wenn man zweimal im Jahr in die Kirche geht, Weihnachten und Ostern, das würde für den lieben Gott ausreichen, da ist er happy und glücklich dabei. Und merkt man nicht, dass Gott was ganz was anderes will, als nur zweimal in die Kirche zu gehen im Jahr? Man glaubt, weil die Masse glaubt. Wir brauchen die Erlösung vom Massenglauben. Die Masse ist immer verkehrt. Auch wenn wir Demokratie nennen. Demokratie ist Macht des Volkes von unten. Und das Volk ist dumm. Das Volk ist unbelesen, auch wenn sie alles gelesen und alles verschluckt haben. Das Volk ist manipulierbar. Da muss nur einer kommen, schön aussehen, den Scheitel auf der richtigen Seite haben, einen Schnurrbart haben und ein bisschen steif stehen und ein bisschen mit der Hand winken und schon alle rennen ihm nach. Das Volk ist dumm. Die Masse ist dumm. Schau die Gesellschaft an. Die werden nur abgefüttert, Brot und Spiele. Das war das alte Rom. Manche glauben, das ist normal. Das, was Nachrichtensprecher sagen oder Nachrichtensprecher schreiben. Viele sind falsch programmiert und sie merken das nicht. Sie fühlen sich im Recht. Das ist ja unser Recht, weil die Masse, die Mehrheit dahinter steht. Sie fühlen sich richtig, stark. Fühlen sich sogar immun. Uns kann nichts passieren. Und dann bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Sie merken nicht, dass sie jemand reitet, jemand sie bestimmt. Fremdbestimmt und fremdgesteuert werden. Und Verführte sind. Ist die Manipulation heutzutage so gewaltig. Da muss doch einer kommen und die Versicherung die so aufschwätzen und du kaufst diese Versicherung, obwohl du schon dreimal versichert bist. Und überversichert bist. Da muss nur einer gut reden können und die Macht der Worte. Der Antichrist wird eines Tages kommen und mit der Macht der Worte wird er alle manipulieren und alle um den Finger herumwickeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass du lernst zu hören mit beiden Ohren. Richtig zu hören, mit dem Herzen zu hören. Zu sehen mit den Augen, des äußeren Augen und den inneren Augen. Wir haben zwei Formen von Augen und Ohren. Innere Ohren und äußere Ohren. Innere Augen und äußere Augen. Und es ist wichtig, dass wir beide einschalten. Oft, und das ist die Tragödie, oft wollen die Menschen gar nicht die Wahrheit hören. Die Wahrheit ist ja unbequem und unsympathisch. Sie wollen dem Leben der Wirklichkeit nicht ins Angesicht schauen. Oder manche verleugnen sogar die Wirklichkeit und sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist alles nur Einbildung. Und sie achten nicht auf die kleinen Zeichen und überspielen die Wirklichkeit. Die falschen Reaktionen verschlimmern die ganze Situation nur noch, wenn wir falsch reagieren, in die andere Richtung gehen. Und dann wundern wir uns, warum wir mit den Problemen nicht mehr fertig werden. Da wird alles dramatisiert, steigert sich dann alles ins Endlose. Wir sollten lernen zu glauben, was Gott glaubt. Zu sehen, was Gott sieht. Zu denken, was Gott denkt. Und wir sollten nicht nur an das Gute denken. Weißt du, auch das Gute ist böse. So viel Gutes ist schlecht. Und so viel Böses ist gut. Nicht, dass du jetzt sagst, Bruder Matu, das macht das Böse gut und das Böse schlecht. Nein, nein. Auch das Gute. Zu viel Essen ist schädlich. Zu viel Trinken ist schädlich. Zu viel von dem und jenem ist schädlich. Auch wenn das noch so gut sein mag, verdirbt den Menschen. Der Mensch sieht immer nur das, was vor Augen ist. Aber er sieht nicht hinter der Fassade. Das Gute kann auch falsch angewandt werden und dann bewirkt es großen Schaden. Schnell fahren. Rase mal. Und dann kann es nicht mehr bremsen am Schluss. Das Gute kann missbraucht werden. Und wir haben die Gesellschaft, wenn du genau anschaust, das Gute wird so missbraucht. Ich denke nur, diese ganze Terrorbekämpfung. Es ist wichtig, dass wir Terroristen bekämpfen. Aber am Schluss kannst du nicht einmal mehr auf die Toilette ohne Kamera gehen. Das kommt noch. Du kannst auf dem Bahnhof bald nicht mehr auf die Toilette ohne Kamera gehen. Im Gerichtssaal oder im Gericht kannst du bald ohne Kamera nicht mehr auf die Toilette gehen. Da wird alles überwacht. Das Gute ist wichtig. Gute Dinge sind wichtig, aber das wird dann übertrieben. Und der Teufel, wenn er das in die Hände kriegt, er überspannt alles. Und alles, was überspannt ist, ist nicht okay. Wir müssen, bevor wir Gott in unser Leben hineinlassen, ihm die Tür in unserem Leben aufmachen, wir müssen den alten Sauerteig, was noch vom alten Denken, von alten Wesen, von der alten Natur ist, von diesem Sauerteig rauskehren, sonst gärt es weiter. Die dummen Gedanken gehen weiter, wenn sie nicht rauskommen. Und dann gibt es am Schluss unausgegorene Gedankengänge, faule Gedankengänge. Unser Denken ist unser größtes Problem für Gott, für den Heiligen Geist, unser Denken. Jesus war in Nazareth machtlos, wegen ihres Unglaubens. Weil die haben gesagt, wir kennen seinen Vater, wir kennen seine Mutter, wir kennen seine Geschwister. Und der soll Zauberer sein, der soll was können, der soll Heiland der Welt sein, der soll Messias sein, der soll Erlöser sein. Wir kennen ihn doch. Dieses Denken, dieses zu viel Wissen. Und je mehr Menschen von dir wissen, desto unfähiger bist du bei ihnen. Ein Prophet gilt nichts im eigenen Haus. Im Ausland, da bist du Prophet und Weltevangelist und zu Hause bist du nicht einmal Schuhputzer. Und der Herr Jesus galt zu Hause in Nazareth nicht viel, weil die Leute zu viel von ihm wussten. Und sie dachten, sie wissen genug, aber sie wussten wirklich nicht, wer er war und was er war. Wir brauchen Befreiung vom falschen Denken. Deshalb ist eine Umerziehung wichtig. Deshalb haben die Kommunisten schon recht, wenn sie sagen, der Mensch muss umerzogen werden. So kann der Mensch nicht das Paradies hier auf Erden schaffen und hat es auch nicht geschafft. Der Mensch muss umerzogen werden. Das spüren die Menschen, das spüren die Mächte, das spüren die Tyrannen, das spüren die Autoritäten. Der Mensch muss umerzogen werden, aber nicht mit den Mitteln, mit denen sie es versuchen. Und zwar das Denken. Und wer das Denken eines Volkes beherrscht, wer das Denken einer Familie beherrscht, wer das Denken eines einzelnen Menschen beherrscht, der beherrscht den Menschen. Wir brauchen eine gründliche Gehirnoperation. Du musst das kleine Hirn und das große Hirn raus und ein neues Hirn rein. Das Göttliche. Unser Denken ist gottlos und wertlos. Unser Denken ist wertlos. Ich dachte. Und die Apostel, die mit Jesus zusammen waren, sie haben auch von Jesus gedacht. Sie waren bei Jesus und sie haben eine falsche Vorstellung von Jesus gehabt. Wir dachten, er wird Israel erlösen. Er wird die Römer rausschmeißen. Er wird den Herodes kreuzigen oder lynchen oder was es auch immer ist. Wir dachten, und was ist passiert? Genau das Gegenteil ist gekommen von dem, was sie dachten. Der Messias wurde ihnen genommen, ihre Hoffnung. Und dann gehen sie gescheitert von dannen. Und weil du falsch denkst, bist du so oft gescheitert in deinem Leben. Weil du falsche Ansätze angesetzt hast. Du hast zu hoch gedacht oder zu menschlich gedacht. Und deshalb bist du so gescheitert in deinem Handeln und deinem Wesen. Gott sagt, ich will euch, Hesekiel Kapitel 11, Vers 19. Gott sagt, ich will euch einen neuen Geist geben. Ich will euch neues Denken geben. Geist hat immer mit Denken was zu tun. Ich will euch einen neuen Geist geben. Ich schenke ihnen ein neues, anderes Herz und gebe ihnen einen neuen Geist. neues Herz und neuer Geist, das muss in uns hinein. Wir brauchen Gehirn- und Herzoperation heute. Wir sind heute in der Virchow-Klinik Gottes. Neues Herz und neues Denken. Neues Denken. Wenn du in den Himmel hineinkommen möchtest, in das gelobte Land reinkommen möchtest, Kanaan reinkommen möchtest, in das Land, wo Milch und Honig fließt, musst du dieses neue Denken gelernt haben. Muss dieses neue Denken dein eigen sein, ein Teil von dir, Normalzustand für dich sein, dieses neue göttliche Denken. So wie du heute denkst, und da bin ich überzeugt, und so wie ich heute denke noch oder noch denke, so kann ich den Himmel nicht erreichen. Ich sage euch allen ganz klar die Wahrheit. So wie wir denken, werden wir den Himmel nicht erreichen. Wenn wir deutsch denken, wir werden nicht in den Himmel kommen. Im Himmel gibt es keine Deutsche. Wenn wir jüdisch denken, wir kommen in den Himmel nicht jüdisch. Im Himmel gibt es keine Juden. Wenn du amerikanisch denkst, du kommst nicht in den Himmel. Im Himmel gibt es keine Amerikaner oder keine Chinesen oder keine Inder. Wir müssen dieses Denken, dieses nationale Denken, dieses rassistische Denken, dieses menschliche, irdische Denken total ablegen und wir müssen uns himmlisch orientieren. Und das ist total anders. Du musst radikal umdenken, wenn du das Ziel erreichen willst. Und Bruder Samuel hat mir eine ganz tolle Idee gegeben. Um zum Umdenken braucht man 40 Jahre. 40 Jahre, das haben die Juden erlebt, als sie aus Ägypten auszogen. 40 Jahre haben sie gebraucht, um das ägyptische Denken abzulegen. Damit es in Israel, wo die jetzt unten so viel Krach und miteinander haben, die brauchen 40 Jahre, bis sie das werden, was sie sein sollten, was Gott aus ihnen machen wollte. Und das haben sie bis heute noch nicht gelernt, schon nach 50 Jahren noch nicht einmal gelernt. Und sie brauchen nochmals 40 Jahre, um das abzulegen, dieses nationalistische Denken. Und man braucht 40 Jahre, klug zu werden. Die Schwaben sagen, der Schwabe wird mit 40 klug. Oder fängt an, so richtig zu denken. So, der Berliner, wie lange braucht der? 60 Jahre, bis er klug wird. Wie lange brauchst du, um deine Heimat, dein Zuhause, dein alles zu vergessen und dich ganz neu zu orientieren? 40 Jahre ist eine gute Zeit. Biblische Zeit. 40 Jahre, die ganzen Fleischtöpfe Ägyptens zu vergessen, den Kümmel und Knoblauch zu vergessen, das ganze die ganze Suppe da zu vergessen von Ägypten und das sich ganz neu zu orientieren. Moses brauchte 40 Jahre, bis er umgedacht hat. Gott konnte Moses nicht gebrauchen aus den alten Ägypter. Er war unterwiesen in alle Weisheit Ägyptens. Mit dem konnte Gott mit nichts anfangen. Mit dem konnte das Volk Israel nicht führen. Der musste zuerst mal mehr, mehr, mehr. 40 Jahre nur Schafe hüten. Und dieses Gemeckere von Ziegen und Geißen und Böcke und dem ganzen Lämmern und alten Schafen, neuen Schafen, jungen Schafen, das ganze Gemeckere muss er sich 40 Jahre lang anhören, bis er gescheit geworden ist. Wenn du genug Gemeckere gehört hast, dann wirst du klug. Wenn du genug Hörner abgestoßen hast, bist du klug geworden. 40 Jahre musste er das vergessen, was er in Ägypten gelernt hat. 40 Jahre hat er gebraucht. Was ist das ägyptische Denken? Es ist immer logische Denken. Und Gott will uns erlösen vom falschen Denken, und ich spreche davon, vom logischen Denken. Dieses logische, rationelle Denken. Klingt sehr vernünftig, ist aber vor Gott und für das Leben unvernünftig. Ägyptische Denken ist ein vom Teufel erleuchtetes Denken. Wenn ich ganz krass und derb und plump sage, ein vom Teufel erleuchtetes Denken konzentriert sich nicht auf Gott, sondern auf Materie, auf Stoff, auf Sichtbare, auf Fassbare, auf Götzen. Verherrlicht nicht Gott, verherrlicht Menschen, verherrlicht Materie. Dieses ägyptische Denken verherrlicht den Tod. Die haben da ihre großen Prachtpyramiden gebaut. In Matthäus 16, 22, das ist teuflisches Denken. Und das hat sogar ein Apostel in sich. Und der Apostel haben auch 40 Jahre gebraucht, bis sie vernünftig geworden sind. Bis sie aufgeklärt worden sind von Gott. Bis ihr Gehirn gereinigt worden ist von dem hebräischen, jüdischen Denken, traditionellen Denken, kirchlichen Denken, religiösen Denken, Buchstabendenken. Bis sie davon befreit worden sind. 40 Jahre haben die gut gebraucht, bis sie so weit waren. In einem Moment, in Matthäus 16, ein paar Stunden vorher, oh, du bist der Messias. Und in Vers 22, Herr, das widerfahre dir nicht. ist nichts Böses. Weißt du, es ist so logisch, so rationell, so vernünftig, so mitfühlend, so barmherzig, so gnädig. Das ist ein wunderbares Denken. Herr, das widerfahre dir nicht. Aber das war teuflisch. Das war satanisch. Petrus hat nichts Schlimmes gedacht. Und hat gedacht, oh Herr, sowas Schlimmes darf dir nicht passieren. Also, falsche Denken. Wir denken manchmal, das darf mir nicht passieren. Diese Katastrophe, diese Krise, diese Krankheit. All das darf nicht kommen. Herr, nein, 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 nein. Schick zum Nachbar, Florian. Geh da drüben. Dort kannst du das Haus anzünden. Aber mein Haus verschone. Dieses Denken, Herr, das widerfahre dir nicht. Und Petrus hatte bestimmt keine böse Absicht seinem Herrn gegenüber. Im Gegenteil, er wollte nur das Beste für seinen Heiland. Er wollte nur das Beste für Jesus. Und Jesus sprach in der Situation da, wie er sterben wird, dass er am Kreuz sterben wird. Und Petrus sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Er wollte den Heiland vom Schlimmsten bewahren. Du siehst also gar keine böse Absicht. Sogar eine sehr edle Absicht hat er gehabt. Und sogar diese edle Absicht kann falsches Denken sein, kann dämonisches Denken sein, kann höllisches Denken sein. Herr, das widerfahre dir nicht. Die Welt wäre nie erlöst worden, wenn der Heiland an Petrus geglaubt hätte, wenn er diesen Worten Gehör geschenkt hätte. Die Welt hätte nie erlöst werden können. Er sagte ganz einfach, wenn ich das übersetze, so für mich heute, Herr, das widerfahre dir nicht. Oh, das soll Gott verhüten. Das soll Gott dich fernhalten. Davor soll Gott dich bewahren, Herr Jesus. Und das, mein Heiland, das darf dir nicht geschehen, dass du am Kreuz hängst. Das wäre das Schlimmste. Also das darf dir nicht geschehen. Und was sagt der Heiland? Da haut's dich um. Da haut's dich um. Was sagt Jesus? Satan, hinter mir! Und zwar ganz energisch. Teufel hinter dir. Er hat fast Dämonenaustreibung an Petrus vollzogen. Satan hinter mir, raus mit dir. Du denkst nicht, was Gott will. Falsches Denken ist, wenn wir anfangen zu denken, was Gott nicht will. Und diesen Gedanken Raum geben. Aus Petrus sprach der Teufel, nicht der Heilige Geist. Obwohl er vorher die Erleuchtung vom Heiligen Geist hatte. Herr, das widerfahre dir nicht. Es gibt also teuflisches Denken. Das ist so edel, so humanistisch, so menschenfreundlich, so mitleidsfühlend. Ach, das widerfahre dir nicht. Aber es ist falsches Grübeln, falsches Sinnieren. Es ist Unverständnis, es ist Uneinsicht, es ist Unkenntnis, nicht zu wissen, was Gott vorhat. Wenn du das Ziel nicht siehst, ist jeder Weg ein Umweg. Wenn du das Ziel nicht kennst, ist jeder Weg ein Irrweg. Aber und daher kommt das ganze falsche Denken. Wenn wir nicht das Ziel vor Augen haben, was Gott mit mir, mit dir, mit uns als Gemeinde will, was Gott mit Deutschland will, was Gott mit Israel will, was Gott mit Palästinenser will, was Gott mit Amerikanern will, wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, dann ist jeder Weg der Geschichte ein Irrweg. Jede Handlung eine Katastrophe, wenn wir nicht das Ziel vor Augen haben. Und weißt du, was Gottes Ziel ist? Vollendung. Gottes Ziel ist Vollendung. Gott will uns ans Ziel bringen und vollenden. Und wenn wir dieses Ziel aus den Augen sehen, Vollendung, verlieren, dann ist alles falsch, was wir dann unternehmen. Dann werden wir uns wehren. Aber so viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch Krisen, Ehekrisen. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch Krankheit. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch Kriege und Nöte und Ängste und Mangel und Bedürfnisse. Wenn wir sagen, das ist alles vom Teufel, das widerfahre dir nicht. Würden heute manche nicht hier sitzen. Aber die Not hat euch zu Gott gebracht, weil Gott ein Ziel vor Augen hat. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Petrus kannte das Ziel Gottes nicht. Und Satan wartet auf eine Gelegenheit, wo er einhaken kann und wo er das, was Gott will, dir wegnimmt. Was hat der Teufel gelehrt? Dieses falsche Denken ist eine Lehre Satans. Und sie werden anhangen von Lehren von Dämonen, heißt es einmal in der Bibel. In der Endzeit werden die Menschen Dämonenlehren anhängen. Nicht nur, dass sie Dämonen haben, von Dämonen besetzt sind, von Dämonen belastet sind. Nein, sie hängen auch den Lehren der Dämonen. Und die Lehre der Dämonen ist, Herr, das widerfahre dir nicht. Das kann dir nicht widerfahren. Das darf dir nicht widerfahren. Davor soll Gott dich behüten, dass es ja um Himmels Willen nicht passiert, was passiert. Passieren sollte, was von Gott im Programm steht, was in auf diesem Drama, in diesem Stück, in dieser Rolle wichtig ist, das darf nicht passieren. Satan lehrt uns ein Leben ohne Gott. Das ist also dieses falsche Denken. Du kannst alles machen. aber ohne Gott. Handeln, reden und so weiter. Du kannst Gemeinde bauen ohne Gott. Alles wunderbar, eine Kirche. Die meisten Kirchen sind ohne Gott aufgebaut. Die meisten Religionen, Gott ausgeklammert. Du kannst es alles machen, ohne Gott gefragt zu haben, ohne Beteiligung Gottes, auch wenn es 51% sind, ohne Auftrag und ohne Offenbarung Gottes. Das ist teuflisch. Was nicht von Gott kommt, ist alles falsch. Auch wenn es noch so gut und noch so richtig und noch so edel und noch so humanistisch ist. Gott muss in dir aufgehen. Die Idee muss von Gott kommen. Du musst den Glauben Gottes haben, haben wir diese Tage gehört. Den Glauben Gottes, nicht deinen Senf, sondern Gottes Glauben. Gott in uns. Gott in uns soll uns dienen. Gott in uns soll zum Zug kommen. Gott in uns muss aufgehen und aufblühen. Gott in uns soll uns führen. Gott in uns, Christus in uns, Heiliger Geist in uns. Das ist, worum es mir heute Morgen geht. Sonst sind wir falsch gewickelt. Und wundern uns, dass der Knoten nicht aufgeht, dass die Sache nicht aufgeht, dass die Sache nicht funktioniert, Gesundheit nicht kommt. Die kommt 80%, aber das Ziel erreichen wir nicht, weil wir falsch aufgewickelt sind. Gott in uns. Ich komme nachher zum Thema Esoterik und dergleichen. Passt doch gut auf. Gott in uns muss handeln, muss der Akteur sein, muss der Initiator sein. Gott in uns muss entscheiden. Sonst sind wir falsch programmiert. Das Innere, wes das Herz voll ist, das Innere entscheidet, wer und was motiviert uns. Wer und was bestimmt uns? Wir haben von der Zurückweisung gehabt, von der Ablehnung. Bestimmt uns Ablehnung? Bestimmt uns Hass? Bestimmt uns Bitterkeit? Was für Triebe, Denkmuster, Motive und so weiter bestimmen uns? Was für Erlebnisse und Erfahrungen steuern uns? Gott möchte den Platz in deinem Leben einnehmen, was die Sorge, Krankheit, Elend, Not und sonst noch was einnimmt. Gott will den Platz einnehmen. Und dann bist du richtig gewickelt. Gott muss Nummer eins in dir werden. Wenn Gott in deinem Leben Nummer eins geworden ist, dann bist du das, was ich gestern gesagt habe, auch Nummer eins. Wenn Gott Nummer eins in deinem Leben geworden ist, natürlich sehe ich Gott nicht. Siehst du Gott? Hast du Gott schon gesehen? Kannst die Berge angucken, die Walfische angucken, kannst die wunderbare Schöpfung angucken, aber Gott siehst du nicht. Gott wohnt in der Verborgenheit. Gott ist in der Kammer zu Hause. Gott wohnt im Versteck, er versteckt sich in so viele Dinge. Er wohnt in dir, in mir. Da will er wohnen. Sonst nirgendwo. Es gibt keinen Platz, wo Gott sich je wohler und wohlfühlen könnte als in uns. Und deshalb, er sagt, ich will zu euch kommen. In diese zerbrochene Hütte Davids, die will ich aufbauen. Und diese zerbrochene Hütte Davids, das bist du. David ist gescheitert. Und zwar jämmerlich. Seine vier Buben hat er verloren. David ist gefallen. Er hat es nicht durchgehalten bis zum Schluss. Und die zerbrochene Hütte Davids will er aufrichten. Und das fängt er bei dir und bei mir an. Die verborgenen Kräfte sind es, was die Welt steuern. Die verborgene Kraft Gottes, die Naturkräfte. Das eine Seite siehst Gott auch nicht. Schwerkraft, hast du Schwerkraft schon gesehen? Aber schmeiß mal was runter. Also ich kann nach oben schmeißen, so viel ich will. Aber alles geht nach unten. Alles geht nach unten, verrückt. Da ist ein Gesetz. Kannst du das funktioniert in Amerika, das funktioniert in Asien, das funktioniert in Afrika, das funktioniert in Neuseeland. Du kannst hochschmeißen, es kommt immer nur runter. Nur in Südafrika, da geht es so im Siphon runter und bei uns geht es halt so runter im Siphon. Das Wasser, weil nördliche und südliche Hemisphäre. Aber sonst, wenn du hochschmeißt, es kommt immer runter, egal was du hochschmeißt. Und ist ein Gesetz, das gilt im gesamten Universum. Die Gravitationskräfte, es ist Gottes Kraft. Eine verborgene Kraft. Die riechst du nicht, aber die spürst du, die Kraft, dieses Verborgene. So, Gedanken. Gedanken sind verborgene Mächte. Gedanken. Mächte, und bei Mächte ist es wichtig, eine Macht musst du befehlen. Wenn du eine Armee hast, du musst befehlen. Wenn du einen Gaul hast, musst du die Zügel kurz nehmen. Einen Elefanten, den musst du befehlen mit einem Stecken. Du musst befehlen. Mächte muss man befehlen. Gedanken sind Mächte. Und wenn du nicht den Mächten befehlst, befehlen sie dich. Du musst den Mächten befehlen. Ich sage dir. Das ist Wort Gottes. Und du musst Autorität ergreifen. Und Gott gibt uns Autorität. Und Mächten muss man befehlen. Und es gibt positive Kräfte. Und ich gehe auf diese positive Kräfte ein. Die gibt es. Träume. Zum Beispiel ist eine positive Kraft, verborgene Kraft. Aber wer Träume hat, und in der Bibel heißt es, eure Ältesten sollen Gesichte und Träume und Visionen haben. Jünglinge auch. Eine positive Lebenseinstellung ist eine Kraft. Werte ist eine gewaltige Kraft. Gnade, Barmherzigkeit Gottes ist eine Kraft. Verstehst du, wenn ich Gnade bekomme, dann kann mir alles gestohlen bleiben. Ich habe Gnade bei Gott gefunden. Ist eine gewaltige Kraft. Oder Lob. Lob doch einen Menschen. Streichle ihn und sag, wunderbar hast du gemacht, prima. Halleluja, also du bist edel. Und du wirst sehen, der macht doppelt so viel und schenkt dir noch so viel. Sag jemand Dankeschön. Und du wirst sehen, was Dankeschön für eine Kraft ist. Oder Freude. Mach etwas mit Pessimismus und mach etwas mit Optimismus. Die gleiche Arbeit, teste. Und du wirst sehen, die Arbeit mit Optimismus, die blüht. Du hast mehr vom Leben, wenn du positiv denkst. Du hast mehr vom Leben. Deine Beziehungen bestimmen dein Leben. Mit wem hast du zu tun? Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, mit wem du umgehst, mit wem du viel Zeit verbringst. Sag mir, womit du dich beschäftigst, und ich sag dir, was du bist. Da kommt unser Denken her. Da färbst du ab. Du bist wie ein Chamäleon. Die nehmen grüne Farbe an, graue Farbe an, je nachdem, wie die Umwelt ist. Und wir passen uns immer der Umwelt an. Das ist schlimm. Geh mit Stotterer um, und du stotterst auch am Schluss. Geh mit Pessimisten um, und du bist am Schluss auch ein Pessimist. Wenn du mit Lügner umgehst, wirst du auch mit der Zeit auch ein Lügner und Ganove. Wenn du mit Dummen umgehst, wirst du auch dumm. Dann babbelst du auch dummes Zeug und tust dummes Zeug. Wenn du mit Sektierer umgehst, fängst du an, sektiererisch zu denken. Wenn du mit Schwärmer umgehst, wirst du auch ein Schwärmer. So wie ein Mensch denkt, mit wem er auch umgeht, mit wem er viel zu tun hat, so wird er auch. Geh viel mit Matutis um, und du wirst Matutis. Aber ich will nicht. Ich will, dass ihr weg von mir kommt. Ihr sollt zu Jesus hinkommen. Paulus sagt, und Paulus hat das gleiche Problem gehabt. Die einen haben dem Apollos zugehört, die anderen haben dem Petrus zugehört, die anderen haben nur die Bibel gelesen. Der hat gesagt, ich bin christisch, ich bin apollisch und ich bin paulisch und so weiter. Der sagt, Leute, hört auf mit dem Quatsch, seid christisch. Seid Jesus-Eigentum und hört auf mit dem ganzen religiösen Quatsch. Es ist Quatsch. Und deshalb, manchmal muss Gott euch wegnehmen, dass ihr den Matthäus nicht mehr hört für eine Weile. Und dann schätzt ihr nachher, was er gewesen ist. Umso mehr. So, es ist okay. Aber wir müssen von Menschen erlöst werden, damit wir nicht menschlich denken, deinen eigenen Kopf einschalten. Und nicht nur einfach sich beeinflussen lassen, fremd beeinflusst werden. Du musst prüfen, ob das, was ich sage, auch stimmt. Und ich will dir sagen, manchmal provoziere ich euch und ich erzähle euch, was es nicht stimmt, damit ihr nachprüft und, ist das wirklich in der Bibel so? Steht es wirklich so in der Bibel? Hat das, sagt die Bibel so? Wo steht das? Und ich bin froh immer, wenn Leute am Schluss nach der Gottesdienst fragen, kannst du mir die Bibelstelle sagen, wo das in der Bibel drin steht? Und da habe ich kapiert, Leute haben mitgedacht und nicht nur mitgehört. Mitgedacht. Wo steht das? So wichtig, mit wem du umgehst. Es ist so wichtig, was bei dir zu Hause passiert. Nicht, was hier im Gottesdienst passiert oder in der Kirche passiert. Nein, was passiert bei dir zu Hause? Das ist wichtig. Und weißt du, was in der Bibel einmal steht? Und frag mich nicht, wo das steht. Ich kann dir sagen, wo das steht nachher, nach dem Gottesdienst. Ich lese die Bibelstelle jetzt, oder zitiere nicht die Bibelstellen. Das könnt ihr eure Konkordanz nehmen und selber nachschlagen. Ihr solltet auch mal prüfen, mit der Konkordanz Wort für Wort nachgehen. Steht das wirklich so in der Bibel? Aber in meiner Bibel, was ich habe, da steht, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Kennt irgendjemand diese Stelle? Ja, das weiß ich, wo das steht. Ich kann auch sagen, wo steht. Aber in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Was singt man für Lieder bei dir zu Hause? Viele Menschen singen nicht mehr. Deutsche singen nicht mehr. Deutschen ist das Singen vergangen. Deutsche singen nicht mehr. Ein Vogel, der nicht mehr singt, ist krank. Menschen singen nicht mehr. Ein Vogel, der nicht mehr singt, hat keine Lust mehr am Leben. Und das gilt auch für einen Menschen. Ein Mensch, der nicht mehr singt, hat keinen Spaß mehr am Leben. In den Hütten der Gerechten, der Erlösten, der Kinder Gottes, den richtig Programmierten, singt man. Menschen, die singen und lustig sind, sind gesunde Menschen. Im Krankenhaus singt man nicht, im Gefängnis singt man nicht. Es sei denn, du bist Paulus. der fing an, im Gefängnis zu singen und die Wände wackelten. Bei dir würden die Wände wieder wackeln, wenn du anfängst zu singen. Zu Hause oder im Gefängnis oder im Krankenhaus oder wo auch immer sein magst. Böse Menschen haben keine Lieder. Weißt du, wo das Singen kommt? Das Singen kommt aus dem Herzen. Mit dem Herzen fängt das Singen an. Da fängt das Seelenleben an. Ich glaube, das Ursprüngliche des Menschen war nicht die Sprache, sondern das Ursprüngliche war Knurren. Und das Ursprüngliche war Bellen. Das Ursprüngliche war Schreien. Und dann hat Gott gesagt, nee, das ist alles Unsinn. Wir machen das Singen. Fangt an zu singen. Im Himmel wird unheimlich viel gesungen. Nach jeder Tat Gottes wird gesungen. Lied des Moses, Lied des Lammes, Lied der Erlösten. Es werden Lieder der Erlösung gesungen. Geschwister, Singen ist ein Schlüssel für Seelenheil. Und gesundes Seelenleben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Loben, wie drückt sich Loben am besten aus? Indem man ein Lied runterschmettert. Eine Hymne, ein Psalm, ein Gedicht. Habe deine Lust an dem Herrn. Fang an, Gott zu genießen. Und wenn du anfängst zu singen, und Singen ist für mich die Urform der Anbetung. Singen ist die Urform der Anbetung. Alles, was irgendwie großartig ist, wird besungen. Liebe wird besungen. Sex wird besungen, Freude wird besungen, Partner wird besungen, die Welt wird besungen, das Volk wird besungen, alles wird besungen. Wie ist es mit deinem Gott? Besingst du auch deinen Gott? Singen. Im Himmel gibt es nur Lobgesänge. Selbst das Rauschen großer Wasser ist ein Lobgesang. Du glaubst gar nicht in so einem Wasserfall, wie viel Harmonie, wie viel Musik, wie viel Dynamik da drin ist. Der Donner, da ist Musik drin, Anbetung. Wer also in den Himmel möchte, oder, ja, wir wollen nicht dazu mal unbedingt gleich jetzt in den Himmel. Aber wer Himmel auf Erden bringen möchte, wer Himmel auf Erden bringen möchte, also nicht nur jetzt in den Himmel irgendwo einmal, wenn du das nicht hier auf Erden gelernt hast, was im Himmel gemacht wird, kommst gar nicht dorthin. Schaffst gar nicht so weit. Weißt du, wer Himmel auf Erden bringen möchte, der muss anfangen zu singen. Halleluja. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Der muss anfangen zu singen. Dein Geist muss zu jubilieren. Dein Geist muss anfangen zu jauchzen. Deine Seele muss den Herrn erheben, der Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn, mein Herz jubelt zu meinem Gott. Ohne Gottes Lob, hör mir gut zu, gibt es kein positives Leben. Ohne Gottes Lob gibt es kein positives Leben. Wer nicht singen kann, der wird depressiv und schwermütig am Schluss. Also fang an zu singen. Ich will singen meinem Herrn. Lass uns das singen. Cornelius, wir haben keinen Text, aber ich will singen meinem Herrn. Und wir preisen den Herrn. Ich will. Nicht, ich fühle, ich sollte singen. Ich will. Geschwister, wir müssen aufhören vom Gefühl. Einfach nur nach dem Gefühl zu singen. Ich fühle. Jetzt ist so schön. Jetzt hat Gott mich gesegnet. Gott hat mein Gebet erhört. Gott hat mir geholfen. Gott ist bei sich. Nein, ich will. Selbst wenn ich in der Hölle wäre. Da komme ich nicht hin. Aber was ist für mich Hölle und was ist für mich Himmel? Also für mich ist Himmel und Hölle so relativ. Also für mich gibt es keinen Himmel und für mich gibt es auch keine Hölle. Da, wo Gott ist, ist Himmel. Und wo Gott nicht ist, ist Hölle. Ganz einfach. Ich bringe das alles auf ganz einfachen Nenner. Wo Gott nicht ist, ist Hölle. Und wo Gott ist, da ist immer Himmel. Da ist immer Herrlichkeit. Da ist immer Leben. Da ist immer Kraft. Da ist immer Dynamik. Ich will singen meinem Herrn. Haben wir die Folie? Ja. Ja. Lasst uns aufstehen und lasst uns schmettern. Ich will. Dir ist nicht zumute zum Singen. Und ich weiß, manchmal ist uns nicht zumute. Und wir sollten erst singen und erst recht singen, wenn es uns nicht zumute ist. Dann muten wir dem Teufel was zu, unserem Lobgesang zuzuhören, unserem Lobpreis zuzuhören. Dann muten wir der Hölle was zu, den Herrn zu preisen. Ich will singen dem Herrn. Lasst uns von Herzen singen. Lasst uns Platz nehmen. Halleluja. Entdecke die Kraft des Lobens, des Dankens, des Singens, des Betens. Weißt du, die armen afrikanischen Geschwister, die als Sklaven nach Amerika verkauft worden sind, weißt du, was sie dort in Amerika auf den Plantagen hinter den Peitschen geschrieben haben? Gospelmusik, herrliche Lieder, Jazz reingebaut und noch irgendwelche anderen Rhythmen. Und sie haben Gott gelobt und diese herrlichen Gospellieder. Die sind auf den Plantagen Amerikas entstanden. Hier beim Singen beginnt das Positive. Halleluja, du wirst vom falschen Denken beim Singen erlöst. Halleluja, beim Lob Gottes. Paulus in der Nacht im Gefängnis singt wie ein Nachtigall. Preist seinen Gott und er erlebt das Wunder, wie Gott ihn befreit. Lass deinen Geist singen heute Morgen. Und geh nach Hause singend. Geh nach Hause tanzend. So, tänzelnd. Also wenn du jetzt gerade wachsen möchtest. Sing, wenn du krank bist, steht im Jakobusbrief. Wenn jemand krank ist, der singe Psalmen. Leute, du sollst, wir sollen aufhören, mit uns beten zu lassen. Wir sollten, wenn wir krank sind, wenn wir siechen, wenn wir Schmerzen haben, wir sollen anfangen, Halleluja zu singen. Verrückt. Schizophren. Aber da kommt Gesundheit hinein. Wenn ist jemand krank, der singe Psalmen. Wer leidet, soll singen. Wer Schwierigkeiten hat, soll singen. Mitten in der Hölle soll er singen. In der Hölle wird geflucht, geschimpft, gewettert. Aber wenn du in der Hölle anfängst zu singen, da kommt Gott herab. Der Heilige Geist will dich zum Singen bewegen, egal wo du bist. Wenn du geisterfüllt bist, wirst du Lobgesänge haben. Der Heilige Geist bringt dich zu einem normalen, vernünftigen, ordentlichen Leben zurück. Weißt du, und dann wirst du wieder anfangen zu pfeifen. Ich kann es gar nicht, sorry. Ihr könnt es besser. Weißt du, wir sagen, wir haben vom Volksmund, wir sollten aufpassen, was das Volk sagt. Die Sprüche, in den Sprüchen steckt so viel Wahrheit, in den Sprüchen des Volkes. Ich pfeife dir was. Weißt du, was das heißt? Ich pfeife dir was. Das ist, ich verfluche dich. Ich mach dir was vor. Oh, ich zeig dir was. Ich pfeife dir was. Pfeif dem Teufel doch was, endlich mal. Wenn du nicht singen kannst, dann pfeife. Pfeif dem Feind was. Pfeif deinen Sorgen was. Pfeif deiner Krankheit was vor. Pfeif deiner Not was vor. Ich pfeif dir was. Das ist das Ursprüngliche. Gott, bevor Gott Menschen schuf, hat er Tiere geschaffen, hat er Vögel geschaffen. Die haben was gepfiffen. Oh, wie du wirst so, so kleinen Schnabel sehen und wer dann schmettert, der pfeift seinem Gott. Der pfeift den Schwierigkeiten, der Hunger und so weiter. Ordentliches Leben fängt an, wenn du die ganzen Klageweiber rausgejagt hast, zum Teufel gejagt hast. Dort gehören sie hin. Das sind seine Kandidaten. Aber wir pfeifen heute auf das alles, was zu schaffen macht. Wir können jammern. Beides können. Wir können pfeifen und jammern. Wir können klagen und pfeifen und singen und so weiter. Wir können uns beklagen und beschweren, murren und knurren. Das können wir. Aber wir sollten loben den Herrn. Durch Murren verstimmt dein Leben mehr und mehr. Und deshalb sind so viele verstimmte Menschen. Gott sagt, ich will dich auf eine neue Ebene bringen, auf einen neuen Level stellen. Für mich kommt alles Negative vom Teufel, alles Pessimistische. Und das Wort Gottes ist so positiv, so optimistisch. Licht in der Dunkelheit. Das kleinste Licht stärker als die dunkelste Dunkelheit. Und wenn du das Wort Gottes so richtig aufsaugst und Gott in dir hineinnimmst, wirst du optimistisch, zuversichtlich, stark. Wenn das Wort Gottes an dir ergeht, wenn Gott anfängt, durch die Bibel zu dir zu sprechen, dieses Rema, so spricht der Herr, der Heilige Geist belebt deinen Geist. Und es kommt durch das Wort Gottes. Die Bibel ist durch den Heiligen Geist eingegeben. Du brauchst nicht extra um den Heiligen Geist beten. Ich weiß gar nicht, was die Leute alles wollen. Sie beten um den Heiligen Geist. Sie sollen nur die Bibel lesen. Und in dem Augenblick, wo du die Bibel liest, liest du die Worte, die der Heilige Geist diktiert hat. Hat er ausgepustet, Leute haben es aufgeschrieben und du atmest ein. Das ist so einfach. Lies die Worte Gottes, das sind Worte des Heiligen Geistes. Ich brauche nicht um den Heiligen Geist zu beten. Ich kann so viel beten, ich komme nichts. Aber wenn ich die Bibel lese, da spricht der Geist Gottes zu meinem Geist und gibt meinem Geist Zeugnis. Schwarz auf weiß habe ich hier. Fang an, das Wort Gottes zu lesen. Und du wirst sehen, wie der Heilige Geist anfängt, dich zu formen, wie er anfängt, dich zu gestalten, wie er anfängt und so weiter. Und dann erst, oh, das heißt Gott, danke, oh, das kann ich jetzt zur Seite legen. Auch Jesus im Nazareth, hör mal, der Herr Jesus, weißt du, was er getan hat? Gut, man macht es in der Synagoge so. Er hat die Schriftrolle gelesen und dann legte die Schriftrolle zur Seite und sagt so, danke Junge, tragst es wieder in die Kammer, schließt wieder ein. Und dann sagt er, der Geist des Herrn, und nun erfüllt sich das, was der Prophet Jesaja gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat das Wort aber gelesen, bei Jesus ist der Heilige Geist auch nicht von selber gekommen. Der Herr Jesus hat zuerst das Wort gelesen und sagt, und jetzt erfüllt sich das, was der Prophet dir gesagt hat. Du brauchst das prophetische Wort zuerst einmal. Du brauchst das geschriebene Wort Gottes, den Buchstaben, dieses Logos. Und wenn dieses Logos zu dir kommt, dann kannst du hinlegen und sagen, Junge, schließ es ein wieder, bewahr das, danke, jetzt habe ich es gelesen. Und er setzte sich hin und sagte, und jetzt erfüllt sich das, was der Prophet gesagt hat. Solange du die Bibel nicht liest, kann sich das, was der Prophet gesagt hat, sich nicht erfüllen. Die Bibel wurde im Geist gegeben, muss im Geist gelesen werden und bewirkt Geist und Leben. Meine Worte sind Geist und Leben. Geschwister, das ist wichtig. Hört auf zu beten, fangt an, mehr Bibel zu lesen. Da werdet ihr viel stärker und viel gesünder und viel fitter und viel flotter und viel mehr Pep und mehr Elan haben. Weißt du, wir beten zu viel und lesen zu wenig die Bibel. Beten ist nicht immer der Schlüssel. Weißt du, in der Bibel, wenn du Probleme hast, da heißt es nicht, wenn du Probleme hast, bete jetzt, sondern höre Israel. Höre Israel. Höre Israel. Höre. Und während du anfängst zu hören, kommt was rein. Halleluja. Dein Wort wirkt wie Honig. Aber dann, den Mund wirkt wie Honig. Aber dann, wow, Hot Pepper Sauce. Herr, ist das für mich? Da geht's wie Feuer in deinen Gebeinen. Plötzlich ein ganz neues Denken. Weißt du, alles, was wir haben, kommt von außen. Ich habe nichts, du hast nichts, wir haben nichts, niemand hat was. Aber es muss uns von außen gegeben werden. Wenn du nicht das Wort Gottes liest, kommt der Teufel zu dir und bringt dir seine Gedanken. Seine Minderwertigkeitsgedanken zu dir und so weiter. Er kommt mit der Bibel. Der Teufel kommt zu dir mit der Bibel. Wenn du die Bibel nicht liest, wird er dir vorlesen. Er liest Jesus sogar aus der Bibel vor. Aber wie gut, dass der Heiland die Schrift aus- und inwendig kannte. Und er sagt, Freund, steht geschrieben. Oh, erzähl mir doch nichts. Ich bin selber das Wort. Ich kenne das Wort. Erzähl mir nichts. Du brauchst dieses Rema. Und dann kommt der Heilige Geist, dann inspiriert er dich. Dann bekommst du positive Gedanken. Dann wirst du lebendig. Dann kommt die Kraft Gottes in Aktion. Dann entdeckst du die Kraft des Positiven plötzlich. Plötzlich geht die Herrlichkeit Gottes in dir voll und ganz auf. Und erst dann werden die Kräfte, die in dir sind, freigesetzt werden. Kräfte der Heilung. In dir ist alles, was du brauchst. Du bist ein Kosmos für dich selbst. Du bist ein Universum für dich selbst. Du brauchst niemand und nichts. Aber diese Sachen müssen geweckt werden. Die schlafen alle bei dir. Sind alle eingeschlafen, sind alle abgestorben, sind alles ausgetrocknet. Aber da nur ein Regenguss von der Herrlichkeit Gottes und die Wüste blüht wieder. Kraft des positiven Denkens. Du kannst noch so viele Ideen haben, aber ist alles unterdrückt, alles verschüttet, alles irgendwie, ja, nicht oben, nicht zu finden. Aber der Heilige Geist kommt und wo der Geist des Herrn ist, plötzlich Freiheit. Diese ganzen unterdrückten Gefühle werden freigesetzt. Und plötzlich jubelst und pfeifst was. Und jubelierst und jauchst. Entdecke das, was Gott dir gibt heute Morgen. Entdecke die Kraft des Nehmens und des Gebens. Aber das kannst du auch, wenn der Heilige Geist kommt. Vorher kommen wir nicht da drauf. Löse dich von negativen Menschen. Das ist, was mir ganz arg wichtig erscheint, dass ich das dir heute sage, bevor ich überfliege und dann zu meinem Punkt komme, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat, damit du von diesem falschen Denken erlöst wirst. Zuerst einmal, löse dich von negativen Menschen, von Pessimisten. Du hast eine ganze Menge Kumpanen und Kumpels. Löse dich von den Spöttern. Löse dich von den Gottlosen. Das ist ganz arg wichtig. Löse dich. Löse Menschen, die sich immer an der Vergangenheit festhalten. Denn solange du und dich mit der Vergangenheit beschäftigst, kannst du nie glücklich werden. Wir brauchen einen Blick nach vorne und nicht nach hinten. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass du rückwärts schaust und auf die Vergangenheit blickst, hätte er dir hinten Augen eingebaut. Wenigstens ein Auge. Und Gott hat auch kein Auge links und rechts eingebaut, hat er nur Ohren eingebaut, damit du Geräusche hörst. Und du sollst nicht nach links und nicht nach rechts gucken, du sollst geradeaus gucken. Deine ganzen Unfälle passieren, weil du zu viel links und rechts und hinten guckst und so weiter und nicht da guckst, wo du hingucken solltest. Nach vorne. Wir sollten nach vorne blicken. Ich habe in Turin oder Mailand, ich weiß nicht mehr genau, eine der italienischen Städte, Autofahren gelernt. Ich war in Italien und wenn ich an einen Unfall kam, es waren immer Ausländer. Selber sogar fast selbst in einen Unfall verwickelt, auch ein Ausländer. So immer Ausländer. Dann frage doch einen Taxifahrer in Turin oder Mailand, einer dieser zwei Städte. Ich glaube, Turin war es. So und frage, sagen Sie mal, also ich habe ein Problem. Die Ausländer, die bauen ständig Unfälle. Wie fahrt ihr Italiener? Und dann sagt mir der Taxifahrer ganz einfach, wir gucken immer geradeaus. Links und rechts, der Verkehr interessiert uns nicht. Wir gucken geradeaus, die müssen selber aufpassen. Und genau das ist es. Die Leute links und rechts müssen selber aufpassen, wenn die vorwärts kommen möchten. Ich will vorwärts kommen. Du musst ein Stück weit in deinem Leben Egoist sein. Du musst ein Stück weit an dich selber denken. Ich will vorwärts kommen. Und wenn du vorwärts kommst, die anderen kommen auch vorwärts. nach vorne kommen. Stell dir mal vor, da ist eine Schlange, es verstaut sich alles, geht überhaupt nichts, läuft überhaupt nichts. Du musst gucken, dass du selber rauskommst. Und wenn du mal die Schlange auflöst, und vielleicht bist du das Problem für die Schlange. Ich meine, Autostau. Vielleicht bist du das Problem. Löse diesen Knoten auf. Und versuch deinen Weg zu gehen und deinen Weg zu finden. Und folge der inneren Stimme und der inneren Leitung des Heiligen Geistes. Komm du aus diesem Knäuel raus. Aus diesem falschen Denken. Und gerade diese negativen Gefühle, die werden unterdrückt. Aber der Herr sagt, nein, das musst du ausleben unter Umständen. Du musst da durch, du musst nach Hause, du hast Termine, bist verpflichtet. Und wenn du sagst, ich muss Gottes Willen tun und wehe mir. Der Heilige Geist zeigt uns, wie wir frei werden können. Wir müssen dem Heiligen Geist nur folgen. Wir müssen nur Gott anrufen, mit ihm reden. Und der Heilige Geist sagt dir, hör mal, mein Freund, du bist stärker, als du denkst. Du kannst mehr, als du denkst. Der Heilige Geist wird dein Selbstvertrauen aufbauen. Kein Ego, Selbstvertrauen. Und du entdeckst dann die Kraftquellen deines Lebens. Und du wirst dann plötzlich Mensch, ein ganz normaler Mensch wieder. Es gibt so viele kleine Geister. Weißt du, so mickrige Christen, die trauen sich nichts zu. Uns ist nichts erlaubt. Und weil uns nichts erlaubt ist, weil du schon von Kind aus verstümmelt bist, zurückgewiesen, abgelehnt und so weiter und nur manipuliert worden, darum gönnst du dir auch nichts. Gott will, komm raus aus dieser Kleinheit. Ihr Kleingläubigen, du musst anfangen, groß von dir und von Gott zu denken. Kümmere dich nicht um die Kleingeister. Das hat Gott mir gesagt, das soll ich euch sagen. Kümmert euch nicht um die Kleingeister. Kümmert euch nicht um die blinden Schriftgelehrten, Buchstabengläubigen oder dummen Christen, die nicht keinen Horizont haben, die nicht über ihren Horizont hinwegschauen können. Wenn sie krank bleiben wollen, dann segne sie und lass sie krank bleiben und weiter siechen und weiter zum Arzt rennen und weiter leiden. Ich muss noch für die anderen sorgen. Jeder sorge für sein eigenes Heil und für seine eigene Gesundheit und sein eigenes Fortkommen. Zwinge niemanden, das hat Gott mir auch noch gesagt, zwinge niemanden zu etwas. Zwinge niemanden zum Beten, zwinge niemanden zum Gesundwerden, zwinge niemanden reich zu werden, zwinge niemanden zu etwas. Das muss von innen herauskommen. Wenn es nicht von innen herauskommt, jeder Zwang zahlt sich nicht aus. Zwang zahlt sich nicht aus. Zwinge niemand. Lass die Toten ihre Toten begraben. Der Mensch sollte herrschen, die Erde sich untertan machen. Das ist das Wort Gottes. Und deshalb beginnt die Erneuerung hier innen drin im Herzen, in uns. Und Gott will unsere Seele, unser Gemüt erneuern. Deshalb beginnt es mit dem geistlichen Denken. Unser Horizont muss durchbrochen werden. Glaube ist durch den Horizont sehen. Durch dieses Kleinkarierte. Du brauchst eine neue Brille. Manche langen sich an und gucken sich. Gott segne euch. Du brauchst eine neue Brille. Damit du auch das Kleingedruckte oder das Unscheinbare erblicken kannst. Mit Gottes Augen, dass du anfängst zu sehen. Mit den Augen der Ewigkeit. Das ist dieses erweiterte Denken. Dass man mit den Augen des Heiligen Geistes die Sachen sieht. Mit den Augen der Kraft Gottes. Gott kann hier was zu tun. Paulus sagt, als er nach Korinth ging, ich kam zu euch nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern ich kam mit der Kraft Gottes. Gott kann's. Erkenne das. Und dann wirst du ein ganz neues Lebensgefühl wieder haben. Du brauchst die Stimme des Heiligen Geistes in dir. Diese Stimme, die bringt Stimmung in deinem Leben. Die Stimme des Heiligen Geistes. Wie der Geist gibt, auszusprechen. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur Zungenrede. Da steckt noch viel mehr dahinter. Das ist nicht nur ein paar unbekannte Sprachen. Nein, wie der Geist gibt, auszusprechen. Was gibt der Heilige Geist, dir auszusprechen? Du sollst zu dem Berg sprechen, hebe dich weg. Das sagt der Heilige Geist. Krankheit weiche. Oder der Heilige Geist sagt, pfeife mal was. Oder sing jetzt ein neues Lied. Sing vom Sieg jetzt, mittendrin in der Niederlage. Wenn du ganz unten bist, auf alle vier krabbelst, dann fang an, auf Bauch liegend zu singen. Schwer zu singen auf dem Bauch liegend, aber es geht. Auch wenn es sehr schwer ist. Normalerweise singt man im Sitz, also im Sitzen kann man auch nicht richtig singen, aber im Stehen. Stehe und streck dich. Fang an, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, zu dienen, zu gehen, zu arbeiten. In dir liegt beides. Trost und Verzagen. Paradies und Wüste. Tag und Nacht. Himmel und Hölle. Vorhin habe ich das gesagt. Tod und Leben. Und jetzt kommt es darauf an, auf deiner Zunge liegt, heißt es im Wort Gottes, auf deiner Zunge liegt Tod und Leben, was du aussprichst. Das, was du denkst und das, was du sprichst, das bestimmt dein Leben. Kinder Gottes sollten anfangen zu sprechen. Mir ist ein Gedanke aus der Offenbarung so groß geworden. Der Drache, der falsche Prophet, der Antichrist und das Tier und so weiter. Aus deren Mäuler gingen Schlangen, Gift und Frösche, das ganze Gequake da, der ganze Lärm und Krach und so weiter. Aus ihren Mäulern ging das. Ich frage mich, was geht aus den Mäulern der Kinder Gottes raus? Auch so frösches, giftiges Zeug, Bitterkeit, Hass oder Lobgesang. Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen, aus den Schwächsten von Schwachen, aus dem Mund der Säuglingen und Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Das ist im Neuen Testament. Weißt du, man wollte nicht so aufdringlich sein im Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hat er seine Macht zugerüstet, seine Kraft zugerüstet. Die Säuglinge und die Unmündigen, wenn die anfangen zu schreien, da rennen die Eltern. Da ist was los zu Hause. Wenn die anfangen, Hilfe, Mama, und dann, oder sonst noch was. Oh, da rennen die Eltern. Wo ist die Schoppenflasche? Wo ist die? Oder und so weiter. Die können nicht mehr schlafen. Die bringen die ganzen Eltern in Aktion. Weißt du, wenn die Unmündigen anfangen zu loben und zu preisen. Und was wie schön ist, wenn Kinder Gott loben. Kinder Gottes den Vater im Himmel loben. Wie schön ist. Und wenn die anfangen, Gott zu loben. Hosianna. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben gesagt, verbiete Meister ihnen. Und da sag es ihnen. Erlaub es ihnen nicht. Und Gott sagt, ja, das soll so sein. Ich will's. So wie du denkst, so redest du auch. Wenn du negativ denkst, redest du negativ. Siehst alles schwarz. Verbiete ihnen. Ja, das, wenn du nur Buchstaben glaubst, dann verbietest du alles. Du sogar das Atmen verboten. Weißt du, so viele Menschen, deshalb ist es mir so groß, jeder Atem soll ein Gebet sein. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber heute Morgen, als wir so gesungen haben, jeder Atem. Wir haben verlernt sogar das Atmen. Und Atmen zu einem Gebet zu machen, zu einem Lobgesang zu machen. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem, die Luft, die ich einatme und die Luft, die ich ausatme, die sollte Gott loben und preisen. Aus meinem Odem sollte die Herrlichkeit Gottes rauskommen. Und wenn ich einatme den Himmel, ich atme den Himmel in mir ein. Lerne wieder atmen, dann musst du kein Yoga mehr machen. Und dann musst du nicht mehr TM oder sonst noch irgendwelche dummen asiatischen Praktiken haben. Gott hat uns auch das Atmen beigebracht. Ich glaube, dass wir Europäer genauso gut atmen können wie die Asiaten. Und muss man nicht von denen was lernen. Aber wir haben verlernt zu beten, wir haben verlernt zu singen, wir haben verlernt zu pfeifen, wir haben verlernt zu sprechen, wir haben verlernt zu widerstehen und zu widersprechen dem Feind. Da braucht man Frösche. Und sonst noch irgendwelche Drachen, die uns das zeigen und vormachen, wie man das macht. Du sagst es. Du sagst es. Der Herr sagt es immer, du sagst es. Die geschehe, wie du gesagt hast. Du sagst es. Was sagst du eigentlich? Wie der Geist gibt, auszusprechen. Du kannst dich verdammen, dich verteufeln, oder du kannst dich heiligen und reinigen und Gott loben und preisen. Du bestimmst die Richtung. Deine Eingebung, das, was du durch Gottes Kraft gewirkt bekommst, das bestimmt dein Leben. Fang dein Leben von Gottes Geist bestimmen zu lassen. Täglich, nicht nur ab und zu mal jetzt am Sonntag oder einmal, zweimal im Jahr. Wer täglich sich neu nach Gott orientiert, täglich sich nach dem Herrn ausrichtet, täglich sich auf den Herrn konzentriert. Auf den Herrn muss man sich konzentrieren. In der Bibel heißt es, suchet mich, so werdet ihr leben. Gott musst du suchen. Auf alle vier unter Umständen. Gott musst du suchen, wie ein Stecknadel. Suchet mich, so werdet ihr leben. Erneuere dein Denken, sagt die Bibel. Und das muss man jeden Tag. Erneuere deine Sichtweise. Erneuere deinen Horizont. Sag, oh Herr, ich habe jetzt so weit gesehen, also meine Augen sind noch besser, ich kann noch weiter sehen. Lass dir vom Herrn zeigen. Lass dir vom Herrn zeigen die Patentrezepte für deine Probleme. Im Geist, empfange sie im Geist. Du sollst Hoffnung wieder aller Hoffnung haben. Leben wieder alle Leben. Einfach Gottes Leben, Gottes Geist. Der Heilige Geist bringt Stimmung und Glück und Freude in dein Leben. Er bringt Überfluss in dein Leben. Sage das, was Gott sagt. Nicht, was du dir einbildest oder was du denkst. Weißt du, es gibt so viele Bücher, die über das positive Denken geschrieben wurde. Ich sagte es, alle Bücher, die über positive Denken geschrieben worden sind, sind gut und ist Quatsch. ist Unsinn. Alle Bücher, die über das positive Denken von Weltmenschen ohne Gott geschrieben worden sind, ist gut und schlecht. Was ist gut und was ist schlecht? Sie sagen die Wahrheit. Weißt du, der Teufel kommt und sagt die Wahrheit, was in dir ist. Und in dir ist dein Ich. Weißt du, der Teufel kommt, das ganze orientalische oder asiatische, buddhistische, hinduistische Denken. Ich, du sagst es. Ich. Das ist in Ordnung. Gott hat dieses Ich in dir hineingelegt. Das ist göttlich, das ist in Ordnung. Aber du sollst es machen. Du sollst es produzieren und so weiter. Du bist nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Du kannst dich ohne Gott nicht verwirklichen. Du kannst dein Ich nicht zur Entfaltung bringen ohne Gott. Du kannst ohne Gott nicht pfeifen. Du kannst ohne Gott gar nichts. Aber deshalb, der Teufel sagt, mach das. Und dann, du kannst es nicht. Und dann am Schluss, wenn du merkst, du zeitlang funktioniert, solange es nur deine Ebene ist, solange es nur menschlich ist und machbar ist, das kannst du noch machen. Sich positiv denken, sich was einreden, sich was einbilden. Aber dann ist irgendwo ein Limit erreicht, dann brauchst du etwas Übernatürliches. Und dann kommt er und sagt, ich helfe dir. Du kannst auch bei mir übernachten. Du kannst auch zu mir kommen. Und das ist der Ganove. Du kannst auch zu mir kommen, ich helfe dir. Das ist der Teufel, der wartet nur darauf. Der macht dich schmackhaft, der macht deine Zunge salzig, dass du Durst bekommst und dann sagst, wo ist das Wasser jetzt schnell? Und er sagt dir nicht, dass es bei Jesus und beim Heiligen Geist ist. Das vorenthält dir. Und das ist die Tragödie. Die Bücher sind gut, aber sie vorenthalten uns, wie wir in der letzten Instanz, wenn ich meinen Teil getan habe, und wie geht's jetzt weiter? Da hören sie auf. Da, wo es eigentlich anfangen sollte, da hören die Burschen auf. Da hört die ganze Literatur vom positiven Denken auf. Da, wo es jetzt anfangen sollte, da brauchst du den Heiligen Geist. Da brauchst du die Kraft. Denn du kannst dich an deinen Schnürsenkeln dich nicht hochheben. Und positive Denken ohne Gott ist, sich selbst an seinen Schnürsenkeln hochzuheben. Manche haben gar keine mehr. Sie haben nur so Klettverschluss. Sie versuchen, sich in der Luft irgendwo zu hängen und halten sich wisst ihr, das ist die Tragödie. Gerade die, die positiv gedacht haben, egal welche Schattierung, welche Gruppe, welche Clique, welchem Verein sie angehören, immer wo sie positiv gedacht haben, jetzt, dann hängen sie in der Luft am Schluss und dann haben sie niemanden, wo sie sich festklammern können und dann plumpsen sie. Und alle, die positiv gedacht haben und diese Literatur gelesen haben bis zur Vergasung, alle, die nur dieses positive Denken verschlungen haben, die sind geplumpst und gescheitert, sind zerbrochen, sind am Ende nur noch ein Scherbenhaufen übrig. Nach 3 Jahren ist nichts wie Scherbenhaufen übrig. Ohne Gott bist du nach 3 Jahren mit positivem Denken im Scherbenhaufen. Genau das ist die Tragödie. In der Luft. Du hängst in der Luft und dann, und umso schlimmer der Fall. Ich habe gedacht, dann ist man an Gott enttäuscht, ist man an Menschen enttäuscht, ist man an der Gemeinde enttäuscht, ist man an Pastor enttäuscht, ist man an allen enttäuscht. Weil man sich selbst so hochgeschaukelt hat. Positives Denken ohne Gott ist, sich selbst hochzuschaukeln. Zur Verwirklichung brauchst du viel mehr. Es ist genauso, wenn ein Vogel ohne Flügel fliegen wollte. Genau der gleiche Blödsinn. Du brauchst Flügel. Es ist der gleiche Blödsinn. Positives Denken ohne Gott und Heiligen Geist ist genauso wie ein Flugzeug ohne Treibstoff, Auto ohne Benzin oder eine Lokomotive ohne Dampf. Blödsinn. Frommer Blödsinn, philosophischer Blödsinn. Das ist die ganze Esoterik, geht in diese Richtung. Du kannst dich ohne Jesus und Heiligen Geist dich nicht verwirklichen. Das falsche Denken. Dein Ich kann das Richtige wollen und will auch das Richtige. Deine innere Stimme kann das Richtige wollen und das Richtige sagen und sagt dir auch das Richtige. Deine innere Stimme wird dich nie anlügen, aber ohne den Heiligen Geist kannst du das, was die innere Stimme dir sagt, nicht verwirklichen. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht einmal den kleinen Finger krumm machen, richtig. Zur Verwirklichung reicht es nicht. Weißt du, du kannst die tollsten Ideen haben, wenn du kein Geld hast, kannst du nicht umsetzen. Kannst dich vermarkten. Kannst die tollsten Möglichkeiten sehen, ich sehe. Kannst Patente über Patente zusammengehortet haben. Du kannst sie nicht verwirklichen, weil die Mittel nicht da sind. Da nützen dir die ganzen Ideen und Patente und Erkenntnisse nichts mehr. Dir nützen deine ganzen Träume ohne Gott und Heiligen Geist nichts. Kannst noch die tollsten Träume vom Himmel und Hölle haben. Du kannst die tollsten Wünsche haben. Und das ist, was die Esoterik produziert. Wünsche über Wünsche. Wünsch dir was. Und dann wünsche dir was. Wünsche von dir. Und die Wünsche sind richtig. Die Wünsche sind vielleicht göttlich. Die Wünsche sind vom Himmel. Die sind in die hineingelegt. Aber ohne Gott nicht zu verwirklichen. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich dann letztendlich wünscht. Das ist das Geheimnis. Und das ist dieses falsche Denken. Ohne Gott landest du in der Sackgasse. Ohne Gott landest du in der Verzweiflung. Und da sehe ich so viele Menschen aus der Esoterik, New Age-Gebiet und aus dem positiven Denken. Die haben alle Bücher verschlungen, was es gibt, über reich werden und so weiter. Und je reicher sie werden wollten, desto ärmer sind sie geworden dabei. Weil es ohne Gott nicht funktioniert. Dein ganzes Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung und so weiter nützt es nicht, wenn der Heilige Geist nicht mithilft. Du endest in Frust und Resignation letztendlich. Das ist falsches Denken. Du bist nicht fähig, dich selbst zu verwirklichen ohne Gott. Ich muss noch ein paar Augenblicke mir Zeit nehmen. Gönnt mir, vergibt mir, steinigt mich nachher nicht. Habt mich lieb nach dem Gottesdienst. Aber ich muss euch noch ein paar Sachen weitergeben. Vom falschen Denken, wenn ich möchte, möchte ich total abrunden, die ganze Geschichte. Erst wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, haben wir das richtige Denken, richtige Leben, richtigen Lebensstil, richtige Lebensphilosophie. Gott will dich von den Schwächlingen erlösen. Das ist eine Botschaft, wo der Heilige Geist zeigt mir, mit der bin ich noch nicht fertig. Ich muss euch weiter sagen, Leute, und ich werde noch ein paar Mal weiter sagen, Gott will euch von Schwächlingen erlösen. Was es auch immer heißt. Er will dich von Gottlosen erlösen. Denn die Gottlosen stecken dich mit ihrer Gottlosigkeit nur an und machen dich krank. Dass du Sturm in deinem Leben hast, Probleme über Probleme in deinem Leben hast, du bist mit falschen Leuten zusammen. Denk an Jona. Du hast einen blinden Passagier an Bord. Einen Passagier, der Gott nicht gehorcht in deinem Leben. Den hast du mitgenommen irgendwo. Mit dem hast du dich eingelassen. Und jetzt wunderst du dich, woher der ganze Sturm und der ganze Ärger kommt. Das Gericht in diese Welt kommt nicht wegen dir. Weißt du, die ganzen Unfälle und Krisen und Katastrophen, die sind nicht mit dir. Weißt du, was der Teufel macht? Der Teufel benutzt dich, wie jetzt die Hisbollah-Leute, die armen Libanesen benutzt haben, als Schilder, Schutzschilder. Die schießen hinter dir weg und jetzt kriegst du da Bomben da von der anderen Seite auf den Kopf gedonnert. Aber der Teufel benutzt dich als Schutzschild hinter dir. Und pass auf, wer hinter dir alles steht. Pass auf, wer neben dir alles steht, denn der Feind benutzt dich als Schutzschild. Und du kriegst es ab, eigentlich soll es den treffen, aber der ist nicht mehr da. Und du kriegst den Senf da ab, und es ist Donner und Blitz und Krach und so weiter. Und du liegst in Schutt und Asche, aber dem war es bestimmt. Vieles, was du in deinem Leben abbekommst, du wunderst dich, warum kriege ich das Ding ab? Letztendlich, ich habe es nicht verdient und du hast schon so oft gesagt, ich habe das nicht verdient, was ich hier abkriege. Du hast es nicht verdient. Und ich sage dir die Wahrheit, du hast es wirklich nicht verdient. Aber du bist mit falschen Leuten, die haben sich hinter dir gestellt. Die haben gedacht, also Gott schützt den, also mich wird es nicht treffen. Und so weiter. Die haben mit dir gerechnet, die haben mit dir dich eingeplant und dich mitgenommen und so weiter. Nur aus Vorsichtsmaßnahmen. Die haben dich als Schutzschild, als Geisel genommen. Und die sind weg und du hast das Schlamassel. Trenn dich von Leuten, mit denen dir der Feind eingreift. Die unter dem Gericht Gottes verfallen sind. Erst wenn du dich von diesem Gesindel, von diesem Pöbel erlöst hast. Israel konnte in das gelobte Land nicht rein, bis der letzte Pöbel aus Ägypten verreckt ist. Musste. Bis der letzte Zweifler, bis der letzte Kritiker, bis der letzte Nörgler den Geist aufgegeben hat. So lange mussten sie in der Wüste herumtrippeln. Und wir haben in der Bibel ein paar Heilungen, die sind sehr mysteriös. Ich habe keine Zeit darauf einzugehen. Da lag einer 38 Jahre krank und bettelte. Nicht 35 Jahre, nicht 23 Jahre, 38 Jahre. Ein anderes Mal finden wir wieder so einen sitzen und betteln, 38 Jahre gelähmt. Man wundert sich, warum man 38 Jahre gelähmt ist. Weil in seiner Vergangenheit irgendjemand war, der nicht in Ordnung war. Die ersten 2 Jahre ist es Ausdruck der Kinder Israel, bis Gott das Gesetz gab. Und die 38 Jahre lang nachher die Wüstenwanderung, weil man Gott nicht geglaubt hatte. Und die haben es überlebt. 2 finden wir im Neuen Testament, wo 38 Jahre krank waren und bettelten. Und Jesus dann heilte, oder die Apostel den Menschen heilten. Jesus auch. Der Unglaube hat die Menschen krank gemacht. Diese 38 Jahre, die dort krank waren. Erst wenn du von den unerlösten Menschen erlöst wurdest, kannst du gesund werden. Hier, der 38 Jahre am Tempel bettelte, 38 Jahre krank. schon ein Profi im Betteln geworden. Der wurde erlöst. Gold und Silber haben wir nicht. Schau auf uns. Und das war, schau nicht auf die Menschen, die jetzt zum Tempel zum Beten gehen. Schau auf mich, Petrus. Schau auf mich, Johannes. Schau auf uns, schau weg von diesen Leuten, schau auf uns. Und erst als sie weggeschaut haben, diese Handlung, schau auf uns, ist nicht irgendwie amerikanische Methode, Heilungsmethode. Nein, das ist göttliche Neuorientierung. Schau auf das Neue Testament und schau nicht, was da alles gewesen ist. Du wirst wieder auf die Beine gestellt. Weg von falschen Vorstellungen, weg von falscher Religion, weg von Buchstabenglauben, weg von Unglauben. Lass dich erlösen von diesem ganzen Gesindel des Zweifels. Weißt du, als ich das so gelesen habe und so heute Morgen nachgedacht habe, habe ich gesagt, Herr, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Würde kein Mensch selig werden. Keiner von uns. Wenn der Herr nicht verkürzen würde, die Zeit. Es ist so wichtig, dass wir wegschauen. Das falsche Denken schwächt uns, lähmt uns, blockiert uns. 38 Jahre hält uns auf. Willst du noch 38 Jahre deine Seuche rumtragen? Willst du noch 38 Jahre im Kreis marschieren? Willst du 38 Jahre etwas mitschleppen aus der Vergangenheit? Löse dich davon. Und vielleicht auch von Dingen aus der Vergangenheit. Viele haben es nicht überlebt. Nur zwei oder drei oder vier haben es überlebt. Das falsche Denken betrübt uns, verwirrt uns, verunsichert uns. Erst das göttliche Denken, erst wenn wir erlöst werden von diesem negativen Denken, kommen wir wieder auf die Beine. Nach 38 Jahren auch. Egal. Göttliches Denken befreit uns. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Geschwister und Freunde. Da ist Freiheit im Denken. Dann durchbrichst du Grenzen. Und Jesus will uns erlösen. Er kam uns zu erlösen. Er kam uns zu erlösen von der Sünde. Und Sünde ist für mich dieses Hebräische. Mir gefällt das hebräische Denken für Sünde. Nicht das hellenistische, griechische. Rebellion. Gott erlöst uns von dem Geist der Rebellion. Nein. Nein, 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 nein. Immer nein, 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 nein. Sag ja zu Gott. Ja, Herr. Und nicht immer nein, nein, nein. Diese Nein-Phase gegen Gott gegenüber muss aufhören. Ja, Herr. Yes, Lord. Wir müssen uns erlösen lassen, Geschwister. Das ist ganz arg wichtig. Vor diesem falschen Denken. Petrus predigte das, damit beginnt die Pfingstpredigt. Damit beginnt Evangelium. Beginnt das Wirken des Heiligen Geistes. Das erste Werk des Heiligen Geistes war, die Menschen herauszurufen, lasst euch erlösen von der väterlichen Denkweise. Hör auf, so zu denken, wie dein Vater gedacht hat. Wie hat dein Vater gedacht? Hör die Kassette an. Vielleicht war dein Vater in Kriegsgefangenschaft, war Sklave, ist geprügelt worden, hat Hölle auf Erden durchgemacht. Vielleicht war dein Vater in Konzentrationslager oder deine Mutter und verletzt und verwundet und so weiter. Und das hat er dir weitergegeben. Und das legst du wieder weiter an die nächste Generation. Lass dich erlösen von dieser alten väterlichen Lebensweise, von diesem falschen Denken. Lass dich erlösen von diesem geistlosen Denken immer. Wir machen das schon. Lass dich erlösen von dem gottlosen Denken. Lass dich erlösen von dem sinnlosen Denken. Du denkst nicht, was Gott will. Du denkst, ja, nur so weit wie deine Nasenspitze reicht. Bis zum Tellerrand, hör auf, so weit zu denken. Du musst weiter denken, über den Horizont hinweg. Hör auf, dieses ziellose Denken. Ja, wir fahren ins Blaue. Wo geht ihr in Urlaub? Wir fahren ins Blaue. Ja, du wunderst dich, wenn du immer nur auf dem Berliner Ring bleibst. Fährst immer im Blauen. Kommst nicht weiter. Ins Blaue. Lass dich erlösen vom ziellosen Denken. Wie lang wart ihr gestern auf dem Berliner Ring? Gott vergebe euch. Ich komme erst heute Morgen endlich an. Wenn wir kein Ziel haben, verpassen wir jede Ausfahrt. Verpassen wir. Und jeder Weg ist nichts, führt in die Irre. Wenn wir kein Ziel haben, ist alles umsonst. Und deshalb, lass dich erlösen von dem ziellosen Denken. Wenn du morgens aufstehst, was habe ich vor heute? Was will ich heute tun? Wo will ich heute hingehen? Und gewiss, es gibt noch genug Zufälle und Unfälle auf dem Weg, bis du das Ziel erreichst. Aber was habe ich vor? Was hast du mit deinem Leben vor überhaupt? Weißt du, wenn ich hier irgendein Stück nehme, das finde ich ganz schnell raus, wozu es da ist. Wenn ich eine Gabel in die Hand nehme, dann weiß ich, irgendwie muss ich da was aufspießen. Wenn ich Messer in die Hand nehme, weiß ich, da muss ich irgendwie was schneiden. Wenn ich einen Kugelschreiber in die Hand nehme, werde ich zwar ein bisschen stocheln, aber da werde ich keine Konserven damit aufmachen mit diesem Bleistift hier. Da werde ich versuchen, wozu ist dieses Ding da? Zum Schreiben. Hast du schon rausgefunden, wozu dein Leben da ist? Und solange du nicht weißt, wozu du da bist, ist alles umsonst und vergeblich. Drehst dich nur im Kreis und kommst nicht weiter. Finde heraus, wozu du da bist. Und das ist das falsche Denken. Und alles, was du machst, selbst wenn es noch 100% richtig ist, ist falsch, weil du kein Ziel hast. Wenn du die Bibel liest, warum liest du die Bibel? Was ist das Ziel beim Bibellesen? Damit ich dem nachher was sagen kann. Und damit ich den Tod schlagen kann mit der Bibel. Weißt du, so viele Leute lesen die Bibel für die anderen, für die Gemeinde, für die Deutschen, für die sollten das wissen. Hast du nicht gelesen? Guck mal, da steht's. Guck mal her. Immer für die anderen. Wir lesen die Bibel für die anderen. Wir sollen aufhören, die Bibel für die anderen zu lesen. Gott hat für die anderen nichts zu geben. Gott hat für die anderen nichts übrig. Alles, was hier drin steht, ist ein Paket für dich. Und wenn du das verdaut hast, dann kannst du auch den anderen noch was abgeben, wenn du nachher satt bist. Aber das ist zuerst mal für dich. Leute, wir müssen aufhören, auch die Predigt. Weißt du, dann hör auf, Kassetten zu bestellen oder CDs zu bestellen und sagen, die gebe ich, das muss dir gehört haben, das muss dir gehört haben. Zuerst, wenn du es dir auswendig kannst, dann kannst du es anderen weitergeben. Eigentlich jede Predigt, jede Offenbarung Gottes, jeder Traum. Weißt du, Gott hat mir gezeigt für dich und die und Gott hat mir da eine Offenbarung gegeben. Ich glaube an keine Offenbarung, ich glaube an keinen Traum, was Gott für den und den gegeben hat. Wenn Gott zu mir einen Traum gibt, jeder Traum meint mich zuerst einmal. Und wenn ich das zuerst mal gelöst und verstanden habe und umgesetzt habe, den Traum, dann, Herr, vielleicht ist doch für jemand anders auch noch was dabei. Aber jeder Traum, jede Botschaft ist nicht für die anderen, es ist immer für dich. Weißt du, Gott redet individuell zu jedem ganz persönlich. Und es ist dieses falsche Denken für die anderen. Mein Vater hat einen dummen Spruch gehabt. Er hat gesagt, Johannes, zeig auf niemanden mit dem Finger. Er hat gesagt, Papa, warum? Drei Finger hat er mir gesagt, zeigen auf dich zurück. Zeig mit niemandem auf dem Finger, der braucht's, der hat's nötig. Und wenn du sagst, der hat's nötig, dann hast du am aller nötigsten. Das war nur einer, wo Amen gesagt hat, wer war das? Ganz hinten, also ist doch bis hinten angekommen. Wenn du mit einem Finger auf irgendeinen zeigst, dann hast du am aller nötigsten. Ich muss noch zum Schluss kommen. Und ich komme auch. Lass dich erlösen von dem ärmlichen Denken. Und das ist so wichtig. Jesus kam dich, um von diesem ärmlichen Denken zu erlösen. Ärmlich, was es alles auch das bedeutet. Von diesem feigen Denken zu erlösen. Er ist gekommen, dass du Angst hast. Was passiert wann? Weißt du, ein Mensch, wenn er nicht bereit ist, dafür zu sterben, für das, was er einsteht, ist nicht wert, dass er dafür lebt. Von diesem feigen Denken. Jesus starb für seine Idee am Kreuz. Für seine Stimme Gottes, was er gehört hat oder wie auch immer, für das Evangelium starb er ans Kreuz. Wenn du nicht bereit bist, dafür zu sterben, ist es nicht wert, dass du dafür lebst. Dieses feige Denken. Gott will dich erlösen oder Jesus kam dich zu erlösen von dem religiösen Denken. Von dem materialistischen Denken, das brauchst du alles gar nicht. Wenn ihr verreist, weißt du, ich bin so froh, dass jetzt kein Handkoffer mehr im Flugzeug mitgenommen werden kann. Nicht mal Zahnpasta. Du brauchst nichts. Was brauchst du das alles? Oh, wir werden wie die Vögel. Wir brauchen gar nichts, wenn wir verreisen. Es wird so weit kommen, dass wir gar nichts mehr brauchen. Und das hat Gott uns gesagt, wenn ihr verreist, nehmt nichts mit. Es wird euch gegeben werden, alles was ihr braucht. Von oben wird es euch gegeben. Ich werde euch segnen, ich werde euch beistehen, ihr werdet offene Türen finden. Es wird alles klappen und funktionieren. Wenn ihr nur im Glauben gehen würdet. Und das richtige Denken ist im Glauben denken, im Glauben leben, in der Gegenwart Gottes leben, aus der Fülle Gottes herausleben. Mein Vater hat alles, was ich brauche. Und mein Vater hat Kinder auf dieser Welt. Geschwister, die Zeit wird kommen, dass wir so weit kommen, dass wir nichts mehr brauchen. Da komme ich zu dir nach Kansas City nachher und dann sage ich, Bruder, ich möchte dir guten Tag sagen. Und dann servierst du mir so viel, gibst mir dein Hotel und gibst mir das und stell mir dein Auto zur Verfügung. Oh, Glory. Oder jemand anders woanders. Weißt du, ich komme nach Kinshasa und dann kriege ich dort in Kongo, da kriege ich, was essen die dort als Delikatesse? Was ist die Delikatesse bei euch in Kongo? Fumba. Amen, aus dem Kongo-Fluss. Halleluja. Gott wird uns segnen. Weißt du, wir werden Brüder und Schwestern haben. Und das, wir müssen anfangen zu teilen. Weißt du, das ist ein anderes Stück vom falschen Denken. Meins. Und horten und so weiter. Nein, frei. Du kannst sowieso nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Teilen, großzügig denken. Heute habe ich, morgen habe ich es nicht. Jetzt gebe ich es auf und jetzt habe ich es. Und jetzt fahre ich und jetzt lebe ich. Morgen lebe ich nicht mehr, morgen bin ich nicht mehr da. So, ich lebe. Und wir verlassen dieses Leben und dann kommen wir in den Himmel. Wir haben schon geübt. Weißt du, und dann kommen wir alles, dort ist alles bereitet, gehört alles dem Herrn Jesus. Das Haus, das wir beziehen werden, gehört dem Herrn Jesus. Er sagt, ich gehe hin als Zimmermann, als Baumeister, als Architekt und als Bauunternehmer. Ich will euch eine Wohnung vorbereiten. Und du kommst in deine Wohnung, in diese Wohnung, und diese Wohnung gehört nicht dir, die gehört dem Herrn Jesus. Und er zahlt, bei ihm muss auch keine Miete zahlen, bei ihm bist du im Hotel. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn wir nicht gelernt haben, hier zu teilen, das gehört zum richtigen Denken. Sie hatten alles gemeinsam, die ersten Christen. Damit fing das Evangelium an und damit hört das Evangelium auch auf. Sie waren täglich beieinander, damit fing das Evangelium an und damit hört das Evangelium auf. Und sie hatten alles gemeinsam und so weiter. Und sie haben das Brot gebrochen in den Häusern hin und her. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist richtige Denken. Und wir sollten von diesem falschen, egoistischen Denken erlöst werden. Und das kann nur der Herr Jesus. Und das kann nur nach seinem Vorbild. Und das kann dank der Kraft und Hilfe des Heiligen Geistes passieren. Erst durch Jesus haben wir eine neue Dimension des Denkens erreicht. Erst durch Jesus und den Heiligen Geist ist unser Horizont erweitert. Erst durch Jesus und Heiligen Geist denken wir göttlich. Und erst durch Jesus sehen wir die Dinge, wie Gott sie sieht. Erst durch den Herrn Jesus. Und du hast auch deine Sorgen, deine Probleme und du sagst, ich bin fertig. Ich bin auch jetzt fertig. Aber jetzt sagst du, ich bin am Ende und ich möchte, dass du heute Morgen nicht mit deinen Augen deine Probleme siehst. Vielleicht ist deine Schwierigkeit, die du gerade hast, dieser Trouble, den du hast, den Ärger, den du hast, das ist ein Geschenk des Himmels. Weißt du, du gehst auf die Knie, du lernst beten, du lernst nachfragen, was haben wir falsch gemacht. Dein Problem ist Gottes Gelegenheit. Deine Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Weißt du, und das widerfahre dir nicht, Herr Jesus. Du betest und du mogelst dich so wie Slalom-Skiläufer da, du mogelst dich an den ganzen Sachen so vorbei. Da nicht, oh Herr, pass, du bet mit mir, ich habe so viel Schwierigkeiten. Ich sollte vielleicht sagen, oh Gott, gib dieser Person noch mehr von diesem Trouble, damit sie noch gesegneter wird, damit sie noch mehr deine Herrlichkeit, noch mehr deine Kraft erlebt und noch mehr von all den Dingen. Das braucht ihr auch. Das braucht ihr auch. Noch mehr. Damit das, wenn man ein Haus baut, hat man ein Problem. Wenn man zwei Häuser baut, hat man zwei Probleme. Und, weißt du, und Gott gibt. Und durch das alles, wenn das Haus mal steht, dann singt dir vom Dach ein Halleluja. Dann freut man sich. Weißt du, wie ist es bei einer Frau, die schwanger ist und ein Baby zur Welt bringt? Das Bild verwendet uns die Heilige Schrift immer wieder über Glück und Unglück, Freude und Trauer und so weiter. Und bis das Kind da ist, Umstände. Andere Umstände sind da. Und in dem Augenblick, wo du was von Gott bekommen hast, lebst du unter anderen Umständen. Und dann kommen die Wehen. Und die kommen dann zuerst mal alle Halbstunde, dann kommen sie alle Viertelstunde, dann kommen sie alle 10 Minuten, dann kommen sie alle 5 Minuten, dann kommen sie alle 3 Minuten. Und dann nachher, wenn es nur noch alle 2 Minuten kommt, kommt das Baby. Und dann noch ein Schreier und das Kind ist da. Vater und Mutter gestresst. Vater und Mutter gestresst. Das Baby ist da. Und dann denkt die Frau nicht mehr an den Wehen, denkt nicht mehr an den ganzen Umständen, denkt nicht mehr an den dicken Bauch, denkt nicht mehr an alles, was da gewesen ist. Alles vorbei und alles vergessen. Und genauso ist, wenn die Herrlichkeit Gottes, wenn die Lösung Gottes, das Ding, das Gott in uns hineingelegt hat, wenn das durch ist, dann ist die Herrlichkeit da. Jetzt werde ich noch für 5 Minuten katholisch. Muss ich. Weißt du, wenn Gott zu dir redet, empfängst du etwas. Maria hat Jesus empfangen. Und da fingen Probleme an. Josef will verlassen. Sie müssen nach Ägypten. 2000 Jungs aus Bethlehem müssen sterben. Oder fast 2000. Lauter Ärger. Weißt du, wenn Gott dir etwas gibt, fängt der Ärger an. Weil Gott will etwas in dein Leben hineinbringen, das dich erlöst, das die Welt erlöst, das die Menschheit erlöst. Gott will dir etwas schenken. Und damit beginnt der Teufel an zu wüten. Und dann ist Jesus da. Und weißt du, der Ärger geht so lang da, bis Maria unter dem Kreuz steht und dann sagt Jesus vom Kreuz hängen, Mutter, dein Sohn, kann gar nicht mehr zeigen, zeig vielleicht noch mit dem Finger, das ist dein Sohn. Johannes, nimm diese Mutter jetzt zu dir. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Wenn du von Gott etwas empfängst, dann schneidet Gott etwas in deinem Leben durch. Liebe Schwester, mach dir keine Sorge über deine Familie, deine Kinder und was es auch immer ist. Wenn Gott etwas tut, macht er ganze Arbeit. Du stehst nur da und staunst und sagst, mein Gott, was passiert jetzt hier? Da geht ein Schwert durch deine Seele. Und das Schöne dabei ist, bei der Auferstehung, bei Pfingsten und wo auch immer ist, bei der Auferstehung, Maria ist auch dabei. Die ist nicht abgehängt worden. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Maria ist auch dabei. Und alles, was wir im Neuen Testament, in Matthäus, Lukas, Markus und Johannes haben, haben wir nicht von Jesus, sondern wir haben es von Maria. Maria hat es alles ihnen gegeben und gelehrt und gesagt, guck mal, mein Jesus. Sie hat verfolgt Jesus. Sie hat Jesus miterlebt. Sie hat Jesus ausgelebt. Sie hat Jesus ausgetragen. Vom Heiligen Geist empfangen. So, du hast Schwierigkeiten. Ist von Gott. Ihr dort in Brandenburg, ganz weit weg, abseits an der Grenze. Gott ist mit euch. Weißt du, wenn Gott an uns was tut und was arbeitet, dann weißt du, Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Gott macht eine komplette Sache. Wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Denken, um Himmels Willen. Und dann zittern wir uns und bangen uns und verzweifeln und verzagen. Verzage nicht. Bleibe fest an Gott. Gott hat angefangen. Das ist von Gott, ich bin Kind Gottes und alles, was auf mein Leben zukommt, egal auch wenn ich ein bisschen ein Trottel bin und mich und erlaube, dass irgendein Dummkopf sich hinter mir stellt oder vor mir stellt und mich als Schutzschild benutzt, passiert bei jedem, wir passen nie auf, aber Gott schenkt Gnade, Gott bringt das immer so ins Rechte. Gott bringt alles ins Rechte, Gott macht alles gut. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott danken heute Morgen. Lass uns Gott danken. In dem Augenblick, wo du dankst, diese Woche ist es mir so groß geworden. In dem Moment, wo du dankst, ist es dein persönlicher Anteil. Es gehört dir. Wenn du sagst, danke Jesus für die Heilung gehört dir, auch wenn du es noch nicht erlebt hast und noch nicht operiert worden bist und noch nicht das Geschwür entfernt worden ist, aber du sagst, danke Jesus, ich bin gesund und ich habe diesen Krebs nicht mehr in mir, dieses Geschwür, diesen Tumor oder dieses Gewächs, ich habe es nicht mehr in mir. Es ist raus. Danke. Danke. Du musst vom Ziel her leben, vom Ziel her denken, vom Ziel her Gott loben und preisen. Danken vom Ziel her. Weißt du, danken vor einem Augenblick. Ich habe manchmal keinen Grund zum Danken, was ich sehe. Aber ich danke Gott vom Ziel her. Ich sehe in den goldenen Gassen barfuß laufen, Gott loben und preisen. Halleluja. Ich sehe das. Und weil ich mir das vorstellen kann. Und deshalb danke ich vom Ziel her. Ich bete Gott vom Ziel an. Nicht, weil ich von Augen, vom Moment her könnte ich nur jammern, klagen, heulen und sagen, oh Gott, lass mich lieber sterben. Das Leben hat keinen Wert. Aber vom Ziel her, ich sehe den Berg Gottes. Ich sehe den Thron Gottes. Ich sehe die Herrlichkeit Gottes. Und weil ich das sehe, sage ich, danke Jesus. Ich sehe mich schon dort oben in der Herrlichkeit. Oh, bei Gott in seiner Gegenwart. Und weil ich das sehe, kann ich danken und sagen, alle, ich empfange alles mit Danksagung. Alles ist gut. Ich weiß die Täler noch nicht dazwischen. Ich weiß noch nicht die Steinbrüche dazwischen und das Geröllfeld dazwischen. Das sehe ich noch nicht. Aber ich sehe mich am Ziel angekommen. Und weil ich mich vom Ziel her so betrachte, denke ich total anders. Ich denke vom Ziel her. Vater, lass uns preisen. Vater, ich danke dir vom Ziel her. Sag Gott Danke heute. Lass uns zusammen Gott danken. Vater, wir danken dir, dass wir am Ziel sind. Wir sind angekommen bei dir. Und wir sind in deiner Herrlichkeit. Wir glauben's. Wir halten uns fest. Und wir wissen ganz genau, was du zusagst, das tust du auch. Und wir sind bei dir schon angekommen. Und das ist nur eine kurze Spanne hier. Alles geht vorüber. Aber du vergehst nie. Du bleibst der ewige, der unwandelbare Gott. Himmel und Erde vergehen. Und deine Zusagen vergehen nicht. Dein Geist segne uns. Dein Geist erfülle uns. Und dein Geist leite uns. Amen.